Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Guten Tag, heute von der Frankfurter Buchmesse. Und zu Gast ist heute ein prominenter Politiker, nämlich der Grünen-Politiker Jürgen Trittin. Herzlich willkommen, Herr Trittin.
Guten Tag, Frau Führer.
Sie haben Anfang Januar Ihr Bundestagsmandat niedergelegt. Nach 25 Jahren im Bundestag, jetzt 10 Monate später, wie geht's Ihnen?
Ja, gut. Kann nicht klagen.
Ihnen fehlt nichts? Das kann ich nicht glauben.
Nein, ich finde, die Entscheidung habe ich selbstständig getroffen und ich habe sie in den 10 Monaten nicht bereut. Auch nachdem ich nach einer sehr langen Reise durch Argentinien und Chile und bis hin zu den Osterinseln wieder nach Deutschland zurückgekommen bin.
Und Sie haben gar keine Phantomschmerzen, so jeden Tag Absprache, Interview, Anfragen?
Ich habe dadurch, dass ich dieses Buch geschrieben habe, Alles muss anders bleiben, sehr viele Termine, wo ich Lesungen mache. Und aufgrund dieser Termine werde ich auch noch gelegentlich zu dem einen oder anderen eingeladen. Das lehne ich häufig ab. Und auf diese Weise ist mein Tag sinnvoll gefüllt, aber ich muss nicht mehr an irgendwelchen Gremiensitzungen teilnehmen, wo ich mir an 2 Tagen 3 bis 4 Mal das Gleiche hintereinander anhören muss und, was noch schlimmer ist, 3 bis 4 Mal das Gleiche erzählen muss.
Wie schön, dass Sie die Einladung vom Deutschlandfunk Kultur angenommen haben, Herr Trittin. Und über dieses Buch, eine politische Autobiografie, Alles muss anders bleiben, werden wir gleich sprechen, wie auch über Politik und Theater und über den Minister und über den DJ Jürgen Trittin. Es gibt ja Politiker, die geben sich sehr gerne für Homestories her, die lassen sich filmen und fotografieren im Wohnzimmer, zu Hause, im Garten, mit den Ehefrauen, manchmal sind auch noch die Kinder dabei. Da fallen mir zum Beispiel 2 ehemalige Ministerpräsidenten aus Niedersachsen ein, Gerhard Schröder, Christian Wulff, der eine später Kanzler, der andere Bundespräsident. Und dann gibt es Jürgen Trittin, der sein Privatleben immer vollkommen bedeckt gehalten hat. Heute hier zu Gast im Gespräch auf der Frankfurter Buchmesse. Herr Trittin, war das so ein ganz früher Entschluss bei Ihnen? Keine Journalisten in mein Wohnzimmer, in mein Leben?
Ja, weil ich ahnte den berühmten Satz, ich weiß nicht, ob er von Herrn Döpfner stand oder von Rupert Murdoch, wer mit uns ins Penthouse fährt, den können wir auch vom Dach schmeißen. Das heißt, diese Funktionsweise von Presse, wer Presse in sein Privatleben reinlässt, muss sich nicht wundern, wenn dann dieses Privatleben dann, auch wenn es nicht mehr so schön ist, dargestellt wird. Und Christian Wulff ist ein sehr schönes Beispiel oder für ihn ein schlechtes
schön.
Beispiel. Der hatte immer eine sehr partnerschaftliche Beziehung zur Bild-Zeitung in Hannover und man war so auf Du. Und am Ende ist er dann über das Bobby-Car zu Hause gestolpert. Ich habe das anders gehalten. Ich möchte für meine Politik kritisiert werden, aber meine Wohnung geht niemandem was an.
Sie haben jetzt, wie gesagt, gerade Ihre, im Untertitel heißt es, politische Autobiografie veröffentlicht. Aber ich muss sagen, das Autobiografische, das muss man schon mit der Lupe suchen.
Das ist ja erstmal eine Rezeptionsfrage, die mich nachdenklich stimmt. Weil mein Ansatz war auch nicht, eine Biografie zu schreiben, wie ich sie von einem großen Christdemokraten gerade vorher gelesen hatte, von Wolfgang Schäuble. Es fängt sozusagen mit der Geburt an und bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und stellt sich dann raus, so wird das erzählt, sondern ich habe ja 4 Aufsätze im Grunde genommen geschrieben zum Thema Demokratie, Gleichheit, zu der Frage Ökologie und zu der internationalen Lage. Aber diese Themen habe ich, wie ich finde, durchaus aus biografischer Sicht beschrieben und erläutert und oft auch persönliche Erfahrungen in den politischen Aussagen wiedergespiegelt. Und insofern fand ich das schon ziemlich persönlich für meine Verhältnisse.
Für Ihre Verhältnisse. Ja, das Wort Ich taucht tatsächlich ab und zu auf. Also es gibt sehr viel Beschreibung, sehr viel politische Analyse auch. Damals war die Situation so und so, heute ist sie so und so. Aber ich nehme mal an, Auch Politiker haben ja mal sowas wie Gefühle, ja, sind mal stolz auf etwas Erreichtes oder machen sich Sorgen oder sind wütend. Das gibt's bei Ihnen gar nicht.
Meine Oma hat mal gesagt, Dummheit und Stolz wachsen auf dem gleichen Holz. Insofern bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, aber es ist durchaus so, dass ich über Erfolge spreche. Einen der größten Erfolge, die wir in der Regierung mit meiner Beteiligung erreicht haben, war damals das Erneuerbare Energiengesetz, was die Grundlage gelegt hat für eine Kostendegression, die es uns heute ermöglicht, die Industrie komplett zu dekarbonisieren.
Das ist jetzt auch ein typischer Trittin, ne? Man spricht über Gefühle und Sie sind beim Erneuerbaren Energiengesetz.
Ja, aber das hat mich mit Freude erfüllt, dass wir das hinbekommen haben und vor allen Dingen, dass es gelungen ist, dieses Gesetz so stabil zu machen, dass es 16 Jahre feindliche Regierungen von drei großen Koalitionen und einer schwarz-gelben überstanden hat.
Kommen wir gleich noch auf Ihr politisches Erbe. Ich mache jetzt nochmal einen Sprung zurück, tatsächlich ins Autobiografische. Man erfährt immerhin doch einiges über Ihr Elternhaus und damit auch über Ihre Kindheit. Gutbürgerliches Elternhaus, die Eltern, CDU-Wähler, Theatergänger. Sie waren ja früh links. Gab es bei Ihnen eigentlich zu Hause viele politische Diskussionen? Haben Sie vielleicht gegenseitig versucht, sich zu überzeugen? Oder also, war das friedliche Koexistenz?
Politik hat schon stattgefunden, aber dass wir ständig am Abendbrottisch über Politik geredet haben, kann ich nicht sagen. Aber wir waren zum Beispiel in den 70er Jahren, haben es eine Auseinandersetzung in der gesamten Gesellschaft über die Entspannungspolitik von Willy Brandt, die ja viel weniger ihre Reibung bezog aus der außenpolitischen Entspannung, sondern aus der nach innen gerichteten kulturellen Dimension. Es ging um die Frage, wie sich das Nachkriegsdeutschland zur eigenen Geschichte verhält. Bekennen wir uns endlich dazu, Täter zu sein und nicht Opfer einer Ungerechtigkeit, die jetzt plötzlich dreigeteilt dasteht. Und diese Auseinandersetzung hatten auch bei uns zu Hause stattgefunden. Und meine Eltern, obwohl CDU-Wählerinnen und Wähler, haben sich nie dieser Rhetorik befleißigt, die in der Union sehr populär war. Den Vaterlandsverräter Herbert Frahm, so wurde Willy Brandt da genannt, zu diffamieren, sondern sie fanden eigentlich die Idee des Ausgleiches und der Akzeptanz von Grenzen vernünftig.
Frahm, weil er der nicht-eheliche Sohn einer Frau Frahm war. Herr Trittin, Sie waren bei den Pfadfindern, Sie haben Handball gespielt, habe ich durch so einen Nebensatz erfahren. Sie waren Klassensprecher und Sie haben Schultheater gespielt, seit der 7. Klasse schon. Wie kam es denn dazu?
Ich hatte einen Deutschlehrer, der fand das lustig, Theatergruppen zu machen, und ich habe dann meinen ersten Auftritt gehabt als Kai aus der Kiste.
Kai aus der Kiste.
Der Kapitalist wurde übrigens von einem heute berühmten Theatermann gespielt, Friedrich Schirmer, bis vor kurzem noch Intendant der Schwäbischen Landesbühne und zuvor sowohl in Stuttgart wie in Hamburg am Thalia Theater einer der großen deutschen Intendanten.
Ja, Schulkamerad. Und das hat Ihnen Spaß gemacht, auf der Bühne zu stehen und die Leute hören Ihnen zu?
Ja, jedenfalls hat das so dazu geführt, dass ich dann auch in weiteren Stücken mitgespielt habe, auch in Stücken, die nicht aufgeführt wurden.
Auch in Stücken, die nicht aufgeführt wurden?
Ja, wir haben mal versucht, den Dradra von Wolf Biermann, das ist ja eine Allegorie über den Kampf gegen eine autoritäre Herrschaft, die dann umschlicht, selber in autoritäre Herrschaft auf die Bühne zu bringen. Und da sind wir aber mit den Proben nicht rechtzeitig zum Schulende fertig geworden. Und ich glaube, es hätte auch einen kleinen Skandal an der Schule gegeben.
Sie haben ja unserem Programm in den letzten Jahrzehnten nicht nur viele Interviews zu vielen politischen Fragen gegeben, Herr Trittin. Wir haben Sie auch das ein oder andere Mal quasi als Theaterkritiker beschäftigt. Finden Sie noch in unserem Audioarchiv. Daraus schließe ich, dass Sie immer noch sehr gerne ins Theater gehen und sich dafür interessieren.
Ja, da sehen Sie jetzt einen der Vorteile, die ich in meinem jetzigen Zustand als Pensionister habe. Ich habe mehr Zeit, ins Theater zu gehen. Und hatte nun über den Sommer natürlich das Problem, dass weniger Theaterangebot war. Aber das ist so. Aber die Tradition, dass ich beim Berliner Theatertreffen eigentlich versuche, fast jedes der prämierten Stücke zu sehen, die kann ich jetzt beibehalten.
7 Jahre lang, von 1998 bis 2005, war Jürgen Trittin in einer rot-grünen Bundesregierung Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Er hat, gerade schon erwähnt, die Energiewende auf den Weg gebracht, wie auch den Atomausstieg. Das waren ja beides damals und teilweise auch heute noch sehr umstrittene Vorhaben. Herr Trittin, was braucht es eigentlich Ihrer Erfahrung nach, um so einen Erfolg in der Politik zu erreichen?
Ja, die Energiewende ist vollständig, wenn man noch den ebenfalls unter heftigsten Widerstand eingeführten Emissionshandel dazu nimmt, der übrigens dazu beigetragen hat, dass in Deutschland keine neuen Kohlekraftwerke mehr gebaut werden und die neuen alle vom Netz gegangen sind. Aber ich glaube, was es braucht, ist die Zähigkeit, sich nicht von Lobbygruppen, die ihr eigenes Einzelinteresse haben, einschüchtern zu lassen. Und das war eigentlich die durchgehende Erfahrung, die wir in all diesen Konflikten gehabt haben. Die rot-grüne Regierung von 98 bis 2005 hat gerade auf dem Sektor der Energiepolitik, der Klimapolitik sich trotz vielfältiger Versuche nicht von der fossilen Lobby erpressen lassen, sondern sie hat versucht, mit ihnen zusammen Konsense und auch Kompromisse zu finden. Aber das haben wir hinbekommen. Und die Stabilität des Gesetzes habe ich ja vorhin beschrieben. Das hat was damit zu tun, dass es viele Menschen gab, die von diesen Gesetzen auch einen sehr handfesten Vorteil hatten.
Also Zähigkeit, Widerstandsfähigkeit offenbar gegen, da gibt es ja dann vielleicht auch nicht nur Unterdrucksetzungsversuche, sondern auch freundliche Angebote. Brauchst du auch sowas wie taktisches Geschick?
Klar braucht man auch taktisches Geschick, aber ich glaube, die Grundüberlegung bleibt, dass sie solche Veränderungen nur durchsetzen können, wenn sie sichtbar auch zeigen können, dass so eine Veränderung Erfolge und Gewinner hat. Und der Umstand, dass bis 2004 ungefähr, 2006, die erneuerbaren Energien bis zu 400.000 neue Arbeitsplätze geschaffen haben, war einer der Gründe, warum das nicht mehr rückabgewickelt werden konnte. Und selbst die dann von Schwarz-Gelb versprochene Laufzeitverlängerung ja nur eine Laufzeitverlängerung war, jedenfalls haben die das so in Anspruch genommen, und nicht die Rückkehr zum alten Zustand der unbegrenzten Laufzeiten.
Also wie wir hören und auch ein bisschen sehen, Herr Trittin hat jetzt gerade ein bisschen gelächelt, ein politisches Erbe, das ihn, wie sagten Sie vorhin, mit Zufriedenheit erfüllt. Es gibt ja ein anderes Gesetz, was sich im Alltag der Bürgerinnen und Bürger sichtbarer, bemerkbarer macht, nämlich das berühmte Dosenpfand, das Sie auch gegen großen Widerstand eingeführt haben. Es hat leider nicht geholfen, die Mehrwegquote zu erhalten, also der Anteil der Getränke, die in Mehrwegflaschen gekauft werden, ist weiter gesunken. Sie sind in diesem Zusammenhang, was ich immer noch nicht so richtig verstanden habe, was das eigentlich für eine Aktion war, mit einem T-Shirt aufgetreten, auf dem steht DJ Dosenpfand, und haben auch als DJ Musik aufgelegt. Was hat das mit dem Dosenpfand zu tun?
Ja, gar nichts, außer dass es zeitlich parallel war. Übrigens, die Mehrwegquote beim Bier ist erhalten worden. Also gerade die kleinen Familienbrauereien wissen, was sie an diesem Pfand haben. Das gilt nicht für den Wasserbereich, aber für den Bierbereich gilt das. Wir haben damals eine Auseinandersetzung geführt, soll geltendes Recht umgesetzt werden. Erfunden hat das Dosenpfand Klaus Töpfer, nicht ich. Aber
Sie haben es umgesetzt.
Ich habe dafür gesorgt, dass das, was im Gesetz steht, auch tatsächlich umgesetzt wird, gegenüber 200 Klagen, die wir dann gewonnen haben. Und diesen Weg sind wir gegangen. Ich persönlich finde heute, es gibt gar keinen Grund mehr nach den Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, beispielsweise Wasser ohne Sprudel von der Pfandpflicht auszunehmen. Es gibt gar keinen Grund, beispielsweise, warum man Wein, Schnaps oder andere Dinge davon ausnehmen sollte, weil man könnte damit in der Tat verhindern, dass dieses Zeug permanent in der Landschaft landet, was in den anderen Getränken nicht mehr der Fall ist.
Und der DJ?
Radio 1 hatte mal so eine Sendung gemacht, Leute sollen Platten auflegen und ich habe es gemacht und das hat sich dann rumgesprochen, dann wurde ich öfter bei Wahlkämpfen eingeladen und dann hat irgendjemand, ich weiß nicht wer, gesagt, DJ Dosenpfand und selbstironisch habe ich dieses T-Shirt getragen. Ich muss allerdings gestehen, dass ich diese DJ-Karriere dann beendet habe, weil sie müssen, wenn sie erfolgreich auflegen wollen, Menschen zum Tanzen bringen wollen, in der Szene drin sein. Und als ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich in Köln gezwungen war, Scissor Sisters aufzulegen, um die Leute auf die Tanzfläche zu bringen, habe ich gesagt, das machst du jetzt nicht mehr.
Das verstießt gegen ihre musikalische Geschmacksehre.
Das muss ja jeder selber wissen. Man kann Scissor Sisters auch toll finden. Also es ist halt nicht meine Musik.
Ich würde das ja mal zu gerne sehen. DJ Jürgen Trittin so wippend am Pult. Haben Sie mitgetanzt?
Nach den Berichten, die über diese Radio 1-Veranstaltung in der Kalkscheune war, angeblich ja.
Sie schreiben in Ihrem Buch, Herr Trittin, Fehler sind in der Politik unvermeidlich. Welche eigenen Fehler beschäftigen Sie vielleicht heute noch?
Naja, ich habe ja ein langes Kapitel darüber geschrieben, dass wir zum Beispiel die Frage Gerechtigkeit falsch angegangen sind, als wir uns haben in eine Form von Verteilungsdiskussion drängen lassen, wo am Ende stand, die Grünen wollen sozusagen den Menschen das Ehegattensplitting wegnehmen. Es war nicht das Problem, dass wir den Superreichen das Vermögen besteuern wollten. Das ist nur akzeptiert worden. Aber wir haben schweren Fehler gemacht, als wir angefangen haben, mitten im Wahlkampf über das Ehegattensplitting und die Abschmelzung des Ehegattensplittings zu sprechen. Das war falsch. Nicht, weil die Forderung falsch ist, sondern weil das sie nicht so transportieren können, wie man das gemacht hat.
Ist so ein Wir-Fehler. Gibt's eigene
Fehler? Nein, da stand ich ja nun für. Ich war Fraktionsvorsitzender, ich war Spitzenkandidat, kann ich mich nicht von befreien. Und selbst wenn ich sage, wir hatten damals eine Doppelspitze, glaube ich, mit Katrin Göring-Eckardt in dem Fall, davor hatte ich sie mit Renate Künast. Ich habe dieses zu verantworten gehabt und das war auch der Grund, warum nach 8,4%, die wir dann geholt haben und nicht mehr 10,7 wie mit Renate zusammen, ich gesagt habe, dafür übernehme ich auch die Verantwortung und dann müsst ihr euch einen anderen Fraktionsvorsitzenden suchen.
Grüne in der Regierung. Ich zitiere mal eine Überschrift aus der Süddeutschen Zeitung, Koalition des Misstrauens. Schwere Krise heißt es weiter und gemeint ist nicht die Ampel. Das sind Zitate vom Dezember 1998. Es geht um die rot-grüne Bundesregierung, also manches wiederholt sich doch. Damals haben Sie, Herr Trittin, die Reaktorsicherheitskommission und die Strahlenschutzkommission aufgelöst und zwar ohne Rücksprache mit Ihrem Bundeskanzler. Und es heißt, Sie hätten dann einen ziemlichen Einlauf von Gerhard Schröder bekommen und der sagte nach einem Telefonat mit Ihnen dann öffentlich, die Machtfrage ist geklärt und er könne kein wichtigtuerisches Gehabe mehr gebrauchen. War das eine
Aber die beiden Kommissionen blieben aufgelöst und insofern konnte er erzählen, was er wollte. Es gibt einen Unterschied übrigens. Wir haben uns damals...
Aber Moment. Also fanden Sie diese Ohrfeige verdient?
Nein, ich habe mich davon nicht weiter irritieren lassen, weil es war meine Kompetenz und habe ich wahrgenommen. Dies lag außerhalb der Richtlinienkompetenz des Kanzlers.
Punkt. Aber das finde ich jetzt interessant, weil Sie nämlich... dieses, was ich jetzt gerade vorgestellt habe, steht übrigens nicht in dem Buch. Was in dem Buch steht, ist ein großes Lob der Koalitionsdisziplin.
Ja, und ich wollte ja gerade zu diesem Lob ausholen. Weil ich habe nie bestritten, dass wir uns gestritten haben. Aber es gab eine Grundregel in dieser rot-grünen Koalition und deswegen hat sie auch bei allem Streit, gerade in der Anfangszeit, am Ende so gut funktioniert, dass wir 2002 zum ersten Mal eine Mehrheit, im zweiten Mal nach 1998 links der Mitte hatten, gegen Herrn Stoiber, übrigens aufgrund der Zuwächse der Grünen, nicht der Sozialdemokraten, weil diese Koalition ein einfaches Prinzip beherzigt hat. Wenn beispielsweise Wirtschaftsminister Werner Müller, den ich sehr geschätzt habe, und Gerd Schröder, Joschka Fischer und ich etwas für die Koalition verabredet hatten, dann galt das. Bis dahin konnte man sich streiten, aber dass im parlamentarischen Verfahren an solchen Verabredungen noch was geändert wurde, das gab es nicht. Das konnte weder ein Herr Müntefering noch ein Rätsel Schlauch als Fraktionsvorsitzender ändern. Und deswegen hat diese Koalition anders als die Ampel funktioniert, wo permanent von allen Seiten, ich sage da gar nicht, die einen sind die Bösen und die anderen sind die Guten, wo permanent nachverhandelt wird.
Sagt Jürgen Trittin. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, die Sendung im Gespräch, heute von der Buchmesse in Frankfurt. Deswegen hören Sie im Hintergrund wahrscheinlich auch so ein bisschen Gemurmel. Wer ja Politik macht, noch dazu Bundespolitik, kommt mit einer 40-Stunden-Woche nicht hin. Und zum Trost gibt's viel Mecker, Lob so gut wie nie. Die politischen Gegner greifen an, die Medien finden ja sowieso immer was zu nörgeln. Und dann gibt's noch die lieben Parteifreunde. Herr Trittin, täuscht der Eindruck oder hatten Sie mit den Grünen eigentlich fast genauso viel Ärger wie mit der CDU?
Nee, mit den Grünen hatte ich eigentlich nie großen Ärger. Ich müsste sehr lange nachdenken, um zu finden, dass ich meine Abstimmung auf dem Bundesparteitag verloren habe. Ich glaube, das war das letzte Mal in Neumünster 1991, bei einer Frage, wo ich schon damals für die Aufhebung der Trennung von Amt und Mandat plädiert habe. Da war die Partei noch nicht so weit. Also mit der Partei habe ich keinen Krieg.
Naja, mit einzelnen Leuten aus der Partei.
Das ist ja normal so, dass in einer demokratischen Partei man unterschiedliche Auffassungen hat. Und es ist auch völlig normal, dass gerade in einer Partei, da ist die Konkurrenz ja viel stärker als gegenüber anderen, der Streit darum losgeht, wer welche Position nicht nur durchsetzt, sondern wer sie dann auch wahrnimmt. Es gibt ja dieses berühmte rheinische Politikaxiom, das ist eine Jute, Mann, sägen wir ihn ab. Ne? Das ist durchaus in allen Parteien vorhanden und deswegen ist die Konkurrenz in den Parteien immer größer als zwischen den Parteien.
2001 haben Sie über den damaligen Generalsekretär der CDU, Laurenz Mayer, gesagt, er habe nicht nur das Aussehen eines Skinheads, sondern auch dessen Mentalität. Beschreiben Sie auch in Ihrem Buch. Sie haben sich dann persönlich entschuldigt. In diesem Zusammenhang schreiben Sie sehr lapidar in Ihrem Buch, Joschka Fischer habe massiven Druck ausgeübt, damit Sie als Umweltminister zurücktreten. Mehr nicht.
Ja, also erstmal muss man sagen, was der Anlass war. Der Anlass war, dass Laurenz Mayer versucht hat, die CDU auf den Kurs zu bringen. Hinter einer Parole hieß, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Das war eine Parole, die von Neonazis in ganz Deutschland bei rechtsradikalen Krawallen gebrüllt wurde. Und deswegen war die Kritik an Laurenz Mayer in der Sache berechtigt. Ich hätte es bei der Bemerkung eines bekannten Mitternachtstalkers namens Schmidt belassen
vielleicht
sollen.
Nicht die.
Ich zitiere Sie hier nicht. Wir sind ja beim Deutschlandfunk Kultur. Doch,
jetzt müssen Sie sie
Nein.
auch zitieren, Herr Trittin.
Nein.
Das geht jetzt nicht. Ich kann Sie nicht aus dem Kopf.
Leckt sich der deutsche Schäferhund die Eier, dann ist er stolz wie Laurenz Mayer. Das war die Antwort von Harald Schmidt auf diese Geschichte. Und es gab eine sehr klare Positionierung des damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau, der gesagt hat, Deutsch sein ist kein Verdienst, sondern das Zufall der Geburt. Trotzdem war das falsch, sich so zu äußern. Aber es haben Mitglieder der Grünen zum Anlass genommen, zu versuchen, mich loszuwerden, weil Joschka vielleicht einen anderen Kollegen lieber an meiner Stelle hätte. Das ist aber gescheitert wiederum an den Grünen, weil sowohl die Landesverbände Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen wie Bayern fest hinter mir standen.
Man hat über Ihr Verhältnis zu Joschka Fischer auch mal geschrieben, eine innige Männerfeindschaft.
Das habe ich in der Süddeutschen gelesen, aber ich weiß ja schon, ich lese eigentlich nur FAZ, Taz und Bild.
Und, stimmt es?
Nein, das stimmt nicht. Wir haben ein gemeinsames Projekt gehabt. 94 bis 98 war
trotzdem wollte er sie loswerden.
War ich Parteivorsitzender.
Und lieber Fritz Kuhn.
Und Joschka war Fraktionsvorsitzender. Und wir hatten das Ziel, die Grünen an die Regierung zu bringen. Und es war unser historischer Verdienst, dass zum ersten Mal eine Regierung, die Regierung Helmut Kohl, komplett abgewählt wurde. Und das war ein gemeinsames Projekt. Da konnte nicht von Feindschaft die Rede sein.
Ach, Herr Trittin, man erfährt einfach tatsächlich gar nichts Persönliches von Ihnen.
Ja, ich rate ja immer dazu, das Ganze vom Ergebnis her zu sehen. Wir haben dann 7 Jahre gemeinsam in einer Regierung gesessen.
Ja.
Wir waren diejenigen, die diese Koalition grünenseitig gesteuert haben. Das kann ich ohne jede Überheblichkeit sagen. Und wir haben diese Steuerung vielleicht ein bisschen besser hinbekommen, als das dieser Tage in einer schwierigeren Konstellation, nämlich in einer Dreierkonstellation, gelingt. Ich weiß, wie Dreierkonstellationen sind. Das hat was mit der Anfangsphase von Rot-Grün zu tun. Damals hatten wir es ja mit zwei sozialdemokratischen Parteien zu tun. Der Schröder-SPD und der LaFontaine-SPD. Und ich weiß, was damals an Konflikten war. Und insofern, wenn ich jetzt sage, wir haben das damals relativ gut hingekriegt, muss ich das mit dieser Einschränkung sagen. Das gilt für die Zeit nach dem April 99.
Joschka Fischer hat sich in einer wichtigen Frage durchgesetzt, nämlich 1999. Da ging es um die Beteiligung am Kosovo-Krieg. Das war jetzt auch die erste Bundesregierung, die für einen internationalen Militäreinsatz gestimmt hat. Sie waren Jahre zuvor noch dagegen gewesen, Herr Trittin. Ist Ihnen das schwer gefallen, da mitzugehen?
Nein, ich habe ja in dem Buch beschrieben, wie vor der Bildung der Regierung damals.
1995.
Nein, 1998 nach der Wahl die beiden sozialdemokratischen Emissäre und die beiden grünen Emissäre, nämlich ja. Günther Verheugen und Schröder,
Noch ihre Position zum Jugoslawienkrieg.
95 haben wir entschieden, wir beteiligen uns an Militäreinsätzen und Kommando der Vereinten Nationen. Die Abstimmung habe ich gewonnen. Stimmt. Aber dann war es so, dass wir klar hatten, bevor wir die Regierung gebildet hatten, dass die Amerikaner die Milosevic unter Druck setzen würden, dass sie erwarten würde, wenn er nicht reagieren würde, dass die Deutschen sich daran beteiligen würden. Und das wussten alle Beteiligten, die diese Regierung gebildet haben, vor Bildung dieser Regierung. Das gilt für Jürgen Trittin, für Joschka Fischer, aber das galt auch für Oskar Lafontaine, der dann später in Kabinettssitzungen sich durchaus bereit gefunden hat, kritische Fragen zu diesem Kosovo-Einsatz etwa von Otto Schily niederzumachen, aber sich nicht gehindert fühlte, dann am 1. Mai 1999 in Saarbrücken auf dem Marktplatz als Dauerkriegsgegner kostümiert aufzutreten.
Joschka Fischer hat ja mal über Sie gesagt, Sie könnten eine Menge aushalten. Ich glaube, wir bekommen hier jetzt zu hören, Sie können auch ganz gut austeilen. In den Anfangsjahren Ihrer Tätigkeit als Bundesminister, Herr Trittin, hat der Spiegel Sie mal den Rüpel vom Dienst genannt. Und als Sie nun Ihren Abschied gegeben haben und die ehemalige Bundeskanzlerin von der CDU, Angela Merkel, die Abschiedsrede gehalten hat, da hat sie Sie ausdrücklich für Ihre Kompromissfähigkeit gelobt. Ist da eine steile Lernkurve oder sind das zwei Seiten einer Medaille?
Ich glaube, dass man ernste Kompromisse und ernste auch Konsense nur hinbekommt, wenn es vorher unterscheidbare Positionen gibt. Und wenn es unterscheidbare Positionen gibt, dann neigen die einen dazu, die anderen zu diffamieren. Nur weil ich eine andere Position habe beispielsweise, bin ich ja noch kein Rüpel.
Nee, aber es ging, glaube ich, um diverse Äußerungen. Die eine haben wir ja jetzt gerade schon zitiert und die anderen müssen wir ja jetzt nicht noch zitieren.
Nochmal, es gab damals einen veritablen gesellschaftlichen Konflikt und da habe ich die eine Position benannt und später hat Frau Merkel dann zum Beispiel nach Fukushima die Position von mir übernommen. Wir sind dann in einem sehr breiten Konsens, der ja nicht nur die Parteien umfasste, sondern den Bundesverband der deutschen Industrie, den Deutschen Gewerkschaftsbund, selbst die IG Chemie, dahin gekommen, dass wir in Deutschland die Atomindustrie schrittweise zu Ende bringen. Und ich finde, diese Dinge gehören zusammen. Wenn es die Auseinandersetzung vorher nicht gegeben hätte, hätte die andere Seite keinen Anlass gesehen, zu irgendeinem Kompromiss zu kommen.
Sagt Jürgen Trittin im Deutschlandfunk Kultur. Seine politische Karriere begann übrigens mit Klosteinen. Wir kehren noch mal zurück zu den Anfängen, Herr Trittin. Sie haben sich ja sehr früh schon politisch interessiert. Sie schreiben, dass schon als Jugendlicher sehr viele Zeitungen und Zeitschriften gelesen, auch die Konservativen, um zu wissen, so formulieren Sie es, wie der politische Gegner denkt. Haben Sie irgendeine Idee, woher dieses ja wirklich lebenslange und auch zugleich ja kämpferische Interesse an der Politik kommt?
Ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich eben in diesem Bremen der Schülerbewegung aufgewachsen bin, dass ich so sozialisiert war. Und das hat mich halt interessiert. Und ich habe das zum Teil auch deswegen nochmal aufgeschrieben, weil heute gibt es ja berechtigte Befürchtungen über eine Verrohung des politischen Diskurses und gleichzeitig auch, dass zwischen sogenannten Blasen gar keine Kommunikation mehr stattfindet, man nur noch in der eigenen Blase sich die Dinge abholt. Und ich habe in dem Buch nochmal nachgezeichnet, wie die politische Rechte, die demokratische Rechte, die Christdemokraten, aber eben auch offene Neonazis beispielsweise an der Frage der Entspannungspolitik mit den gleichen Ideologemen Willy Brandt verleumdet haben. Das ist nichts Neues, also wenn Sie die heutige Situation sehen. Und ich habe eben bewusst aufgeschrieben, dass ich mir von früh auf Mühe gemacht habe, auch die Welt am Sonntag mit William S. Schlamm und das ZDF-Magazin mit Herrn Löwenthal. Die Milch wird sauer, das Bier wird schal, im Fernsehen spricht der Löwenthal, sang damals eine Rockgruppe, zu sehen, weil ich wissen wollte, wie diese andere Blase denkt.
Ihre erste Partei war der KB, der Kommunistische Bund. Wenn Sie das von heute mal zurückblicken, warum... Also das klingt jetzt irgendwie vielleicht komisch, aber manchmal besteht so ein Leben ja auch aus Zufällen. Warum immer links? Gab es auch mal eine andere Option für Sie überhaupt? Stand das mal zur Debatte?
Ich glaube, das ist die Frage, was für einen Begriff von Freiheit man hat. Die eher konservativ gestrickten, die eher neoliberalen definieren Freiheit als Abwesenheit vom Staat. Und links der Mitte ist man der Auffassung, dass Freiheit die Befähigung zur Teilhabe voraussetzt. Nur wenn ich an Gesellschaft teilhaben kann, kann ich auch frei sein. Und deswegen bin ich da klar verortet.
Sie sind ja kein 68er mehr, Sie werden in diesem Jahr 70, aber man könnte ja auch vermuten, vielleicht war das doch auch ein jugendlicher Protest gegen Ihre CDU-nahen Eltern.
Ich habe gegenüber meinen Eltern gar nicht so einen harten Konflikt gehabt, weil mein Vater war ein sehr liberaler Mensch, der konnte mit so einem We agree that we disagree leben. Und meine Auseinandersetzung war dann eher mit Autoritäten, die anders waren als er und die sich auch parteipolitisch da verorteten. Aber das war die Auseinandersetzung, weniger mit meinen Eltern.
Und Sie waren auf jeden Fall schon früh sehr aufmüpfig. Also Sie schildern, wie Sie als Schüler mit dabei waren, als eine Zeugniskonferenz gesprengt wurde.
Ja, es war sehr komisch. Ich war in der 7. Klasse und wir sprengten die Zeugniskonferenzen, weil natürlich Notenleistungsterror sind, unter der Parole, brecht die Kompetenzen der Zeugniskonferenzen. Das reimte sich zwar sehr schön, aber so richtig wussten tat ich noch nicht, was Kompetenzen sind.
Sie wissen ja, dass Schulnoten heute ja wieder sehr in der Diskussion sind. Dann haben Sie auch einen Gegenunterricht zum Erdkundelehrer abgehalten, den Sie einfach abgelehnt haben.
Und dann haben der Erdkundelehrer hat sich geweigert, uns zu unterrichten. Danach erst haben wir ihn dann abgelehnt. Und da wir aber gesagt haben, wir sind gute Schüler, wir wollen noch weiter was lernen, haben wir dann selber Unterricht organisiert. Und eine der ersten selbstorganisierten Unterrichtsstunden war dann ein Vortrag von Jürgen Trittin zu einem Thema, was damals noch gar nicht so bekannt war. Das hieß Umweltschutz.
Die Grenzen des Wachstums waren ja gerade erschienen, nehme ich mal an, 1973. Genau. Ja, und dann kam die Realpolitik mit den Mühen der Ebene. Wir haben gar nicht gesagt, dass Sie eigentlich Bremer sind. Das ist so ein bisschen gemein, ne, diesem armen kleinen Bundesland gegenüber. Also Jürgen Trittin ist Bremer, hat dann in Göttingen studiert und war dann in Hannover zum ersten Mal Landtagsabgeordneter für die Grünen 1985. In der Opposition hoffnungslos unterlegen und Sie schreiben, das Einzige, was in all diesen Jahren in der gesamten Legislatur die Grünen erreicht haben, war ein Pinkelstein, ein Klosteinverbot.
Ja, wir haben zwei Dinge erreicht. Wir haben den Landtagspräsidenten zum Rücktritt gezwungen, weil er Mufflons im Naturschutzgebiet gehalten hat. Aber in der Sache haben wir einen Antrag durchgebracht, das Verbot von Pinkelsteinen auf den Herrentoiletten im Landtag. Interessant war eher die Begründung des Antrages, wenn man wissen muss, in Niedersachsen sollte das große Atommülllager in Gorleben passieren. Und in Niedersachsen gab es mehrere Giftmüllskandale, dass auf Mülldeponien hochgiftiges Dioxin ausgetreten war. All dieses hatte die Landesregierung nicht interessiert, aber für die Herren der Schöpfung war nun im Landtag umweltfreundliches, gefahrloses Pinkeln wieder möglich. Die Ironie des Antrages haben die CDUler nicht verstanden, als sie ihn angenommen haben.
Und Sie haben da trotzdem, das finde ich ja so erstaunlich, Feuer gefangen für die Politik. Also ich habe so den Eindruck gewonnen, dass Widerstand ja manche Leute vielleicht entmutigen oder frustrieren mag, aber Sie scheint da mehr anzuspornen.
Nein, ich lebe auch lieber, wenn Menschen mich mittragen und das gemeinsam gehen. Aber wenn man von etwas überzeugt ist, lohnt es die Mühe, für diese Überzeugung zu streiten und das gegebenenfalls auch durchzusetzen.
Und Sie haben sich immer wieder von politischen Überzeugungen verabschiedet, also von denen des Kommunistischen Bundes, das schreiben Sie auch, unsere Gesellschaftsanalyse war falsch, von der Forderung, das war eine frühe Forderung der Grünen, erinnert man sich heute kaum noch, den Verfassungsschutz abzuschaffen. Die damalige Pädophiliepolitik wird auch nicht mehr unterstützt von den Grünen heute. Die Ablehnung internationaler bewaffneter Einsätze ist auch Geschichte. Das kann man Opportunismus nennen, wenn man über diese Jahrzehnte diese Positionswechsel betrachtet. Wie nennen Sie es, Herr Trittin?
Ich glaube, da sind erstmal ganz viele Lernprozesse drin. Wenn Sie die Militäreinsätze sehen, wir haben 1995 den Schritt gewählt, dass Deutschland sich nicht wie eine kleine Macht wie die Schweiz verhalten kann, sondern in einer Situation, wo der Krieg nach Europa zurückkehrte in Gestalt der Zerfallskriege des ehemaligen Jugoslawien, mussten wir unsere Position verändern. Ich schreibe ja auch ausdrücklich, dass die Vorstellung, die Grünen seien eine pazifistische Partei gewesen, zumindest für den Teil der Grünen, die aus der Neuen Linken gekommen sind, einfach falsch war. Das waren Anhänger des Kampfes gegen die Apartheid. Die waren nicht gewaltfrei, der ANC. Die waren Anhänger von Befreiungsbewegungen, wie damals in Nicaragua. Manche von uns sind Kaffeepflücken gegangen aus Solidarität mit den Sandinistas. Also,
aber es gab auch die Fraktion Petra Kelly, das wollen wir nicht
unterschlagen. Es gab auch die Fraktion, aber es war nicht die Partei, sondern die Grünen als solche waren eine antidiktatorische Partei, die durchaus große Sympathien und teilweise praktische Unterstützung bis hin zum persönlichen Einsatz oder dem Sammeln von Geld für bewaffnete Bewegungen gemacht haben. Insofern war der Schritt, der da immer gemalt wird, die seien früher Pazifisten gewesen, und der ist falsch gewesen. Die Rückkehr des Krieges nach Europa hat unsere Programmatik verändert. Wir haben dann schrittweise den Weg gewählt, der dann geendet ist in einer Bilanz, die wir jetzt gerade ziehen. Es wird in den nächsten Wochen vorgelegt werden, der Bericht der Enquete-Kommission Afghanistan. Und aus der wird hervorgehen, dass diese Form militärischer Intervention, so wie sie da gemacht worden sind, einer dringenden Überprüfung bedürfen, weil sie schlicht und ergreifend gescheitert sind.
Die Grünen haben zugestimmt dem Einsatz Enduring Freedom 2001.
Wir haben ja über Fehler geredet und ich würde sogar so weit gehen, der Sturz des Taliban-Regimes war kein Fehler. Der Versuch, dort Wahlen durchzuführen, war kein Fehler. Aber dass man über diese Wahl hinaus dort geblieben ist, war ein großer Fehler. Man ist zu lange geblieben und musste dann überstürzt abziehen.
Herr Trittin, Ihr Buch heißt »Alles muss anders bleiben«.
Das hat was damit zu tun, dass ich heute mit einer Gesellschaft konfrontiert bin, die zutiefst verunsichert ist über diverse Krisen und Kriege, von dem Ukraine-Krieg über Corona bis hin zu der Feststellung, dass die Klimakrise keine abstrakte Gefahr in der Zukunft mehr ist, sondern tagtäglich erlebt wird. Und in dieser Situation neigen Gesellschaften dazu, ein Stück weit sich nach dem zu sehen, wie es früher nie war, um Meyerding zu zitieren.
Joachim Meyerhoff
zu zitieren. An dieser Stelle würde ich sagen, wenn wir eine lebenswerte Gesellschaft bleiben wollen, dann werden wir viel ändern müssen. Und diese Veränderung müssen wir Menschen zumuten. Und ich glaube, sie lassen sie sich zumuten. Es glaubt niemand im Ernst, dass wenn die Retro-Angebote, seien sie von Sarah Wagenknecht oder von Friedrich Merz, Wirklichkeit werden, dass wir dann die Herausforderung von morgen bewältigen werden. Und deswegen, alles muss anders bleiben.
Auf die einzelne Person bezogen, jetzt auch Jürgen Trittin, ist mir so eingefallen, trifft vielleicht der Satz von Wolf Biermann ganz gut, nur wer sich ändert, bleibt sich treu.
Das wäre ein großes Kompliment, aber das würde ich für mich nicht in Anspruch nehmen.
Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Jürgen Trittin. Danke, dass Sie bei uns waren.
Danke Ihnen.
Und das Buch heißt, wie gesagt, Alles muss anders bleiben und ist bei Drömer erschienen.